Da gibt es wirklich viel Bedarf an Menschen, die Langzeitpflege brauchen, die nicht anspruchsberechtigt sind, die irgendwie aus dem System fallen. Da können wir gar nicht so viel abdecken, wie es Anfragen gibt. Das Ziel soll sein, dass wir auch Nachahmer und Nachahmerinnen finden. Alles, was wir irgendwie gratis aufstellen können oder an Sachleistungen kriegen, an ehrenamtlicher Mitarbeit, an Geldspenden, nehmen wir gern, weil wir damit sparen können und dann dieses vorhandene Geld vom Sozialministerium einfach noch länger ausreicht. Es gibt einfach wirklich nette, gute Leute da draußen, die da einfach mit tun, wenn man anklopft. Und das ist einfach großes Glück. Ja.
Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michael Ettlinger.
Und ich bin Schwester Helena Fürst. Auch heute gibt es leider noch Menschen, die obdachlos sind. Mit Essensausgaben, günstigen Wohnungen, Kleiderkammern und Beratungsangeboten versucht man ihnen zu helfen. Doch wo sterben diese Menschen, wenn sie auch an ihrem Lebensabend noch keine Wohnung gefunden haben? In einem Krankenhaus? Oder gar allein auf der Straße? Das scheint noch ein großes Tabu zu sein. Nicht für die Institution Himmelshafen. Lass mich nicht allein sterben, helfen Sie dabei, den Lebensabend bedürftiger Menschen zu erleichtern. Mit diesem Slogan wirbt der Himmelshafen um Spenden. Und damit ist schon angedeutet, was der Himmelshafen ist. Eine Pflegeeinrichtung mit 6 Betten, in der Bedürftige und Obdachlose Langzeit- sowie Kurzzeitpflege erhalten und manchmal auch ihre letzten Tage auf dieser Erde verbringen. Was dies noch alles so beinhaltet und wie dieses Projekt entstanden ist, hören wir heute von unserem Podcast-Gast, Frau Magister Stefanie Rovere. Herzlich willkommen bei uns im Podcast-Studio.
Danke.
Liebe Fanny, so dürfen wir dich nennen, Stefanie Rovere. Du hast Handelswissenschaften an der WU in Wien studiert, also eigentlich einen wirtschaftlichen Hintergrund und dann auch einige Zeit in diesem Bereich gearbeitet, nämlich als Trainee in der Wirtschaftskammer, dann auch 3 Jahre in Brüssel für die Wirtschaftskammer und für den Wirtschaftskammerpräsidenten Christoph Leitl anschließend. Danach bist du mit deiner Familie für 5 Jahre in die USA gegangen, hast dort, wie du uns erzählt hast, das Thema Charity so richtig kennengelernt und unter anderem auch eine Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht. Danach seid ihr wieder zurückgekommen und seit Jänner 2024 bist du bei den Elisabethinen hier in Graz angestellt, ursprünglich für das Thema Fundraising, Charity, also was du in den USA kennengelernt hast, und mittlerweile auch mit der Leitung des Himmelshafens betraut, über den wir heute insbesondere reden werden. Du bist verheiratet, hast 3 Kinder, du lebst in Graz und wenn es die Zeit erlaubt, bist du gerne sehr sportlich unterwegs, wie du erzählt hast, Windsurfen, Tennis, Schwimmen und auch Klavierspielen, zumindest für den Hausgebrauch. Schön, dass du heute bei uns bist und wir sind schon sehr gespannt, was du uns alles erzählen wirst über den Himmelshafen.
Ja.
In diesen Hafen segelt man nicht, da wird man vom Schicksal angespült. Mit diesen Worten hast du den Himmelshafen Care im April 2025 eröffnet. Was wolltest du damals und vielleicht auch heute mit diesen Worten sagen?
Beschreibend, was die Situation der Menschen ist, die zu uns kommen, und auch soll es eine Beschreibung dessen sein, was wir für diese Menschen sein wollen. Nämlich ein Ort, an dem man ankommen kann, ein Ort, an dem man sich ausruhen kann von den Turbulenzen des Lebens, zumindest einmal vorübergehend, und ein Ort, an dem man in Sicherheit ist. Ja. Das soll dieser Hafen sein. Und der Satz bedeutet eben, wir sind kein Feriencamp. Man checkt bei uns nicht ein, weil man kann, sondern in aller Regel, weil man muss und weil es halt einfach keine Alternativen mehr gibt.
Das heißt, wer sind die Menschen, die bei euch angespült werden und die dann bei euch einen sicheren Hafen vorfinden?
Ja, es sind Menschen, die aus der Obdachlosigkeit kommen im weitesten Sinne oder aus der Wohnungslosigkeit. Menschen direkt von der Straße, aus obdachlosen Einrichtungen, Menschen, die von Krankenhäusern entlassen werden und dann eben kein zu Hause haben, dass sie zurück können, keine Familie haben und kein soziales Umfeld, das sie auffängt, das sie vielleicht auch noch weiter versorgt, weiter pflegt, bis es dann wieder alleine geht. Altersmäßig ab 18 ist so eine Vorgabe, die wir haben, und alles andere, alle anderen Vorgaben gibt es eigentlich, also da gibt es eigentlich keine. Sind Frauen und Männer und alles dazwischen, altersmäßig von bis, also über 80, unter 40, ausbildungsmäßig, auch alle möglichen Hintergründe. Ja, und was sie verbindet, ist eben, dass sie erkrankt sind, entweder auf Dauer, eventuell auch sterbenskrank oder eben auch nur vorübergehend. Also es reicht ja schon, wenn ich in einer Notschlafstelle lebe, dass ich mir zum Beispiel das Bein breche und dann habe ich da einen langen Gips und müsste jetzt jeden Tag von 7 in der Früh bis, weiß ich nicht, was genau die Öffnungszeiten sind, bis 18 Uhr oder so einmal auf der Straße verbringen. Und das ist dann schon schwierig. Dann kommen die vorübergehend zu uns, bis der Gips wieder unten ist, und dann sind die auch wieder selbstständig. Oder man hat Fieber oder so. Das reicht ja dann auch schon. Mit 40 Grad auf der Straße zu sitzen, ist auch nicht das, was die Heilung fördert. Und das sind zum Beispiel so einfachere Fälle, die wir haben, die zu uns kommen. Und dann gibt's alles nach oben hin offen mit Menschen, die alkoholerkrankt sind und das im Endstadium, wo dann schon viele Organe betroffen sind. Genau. Stürze ist natürlich auch so eine Sache, weil es geht ja sehr oft Obdachlosigkeit und Alkoholerkrankung Hand in Hand oder Obdachlosigkeit und andere Suchterkrankungen. Ja, also ein breites Spektrum an Menschen, ein breites Spektrum an Erkrankungen, und so ist es mit jedem Bewohner, der zu uns kommt, immer wieder neu, was da jetzt ansteht, was da jetzt zu tun ist.
Der Himmelshafen, das ist ja eigentlich ein Sammelbegriff für zwei Einrichtungen, die dort, also oder hier in Graz, ihr betreut. Himmelshafen Hospiz und Himmelshafen Care. Was ist so der Unterschied zwischen den beiden oder worauf sind die beiden Einrichtungen ausgerichtet?
Also beim Hospiz geht es dann wirklich schon darum, Menschen am Lebensende zu versorgen und in ihren letzten Tagen oder Wochen zu begleiten. Das ist da schon einfach die letzte Phase dieses irdischen Weges, wenn man das so sehen will. Und in der Care, in Himmelshafen Care, ist das Ziel bei der Übergangspflege schon auch wieder die Entlassung. Also da haben wir so als Rahmen uns einmal so 6 Wochen festgesteckt, wo wir sagen, bis zu 6 Wochen können die Menschen bei uns bleiben. Da sind wir natürlich auch nicht ganz streng, wenn man sieht, da bräuchte es noch eine Woche mehr oder 2 Wochen mehr, dann kann man das noch anhängen. Aber das Ziel ist da schon wieder, die Menschen zu entlassen. Wir unterstützen da auch dabei, dass man vielleicht in etwas Angenehmeres entlassen wird, wenn es die Möglichkeit gibt, als da, wo man herkommt. Also da meine Kollegin von mir, die Sozialarbeit macht, die sich dann darum kümmert, wäre es möglich, eine barrierefreie Wohnung zu kriegen? Ist es möglich, in ein Pflegewohnheim zu kommen? Und da unterstützen wir die Menschen dabei, bei dieser Suche nach, wo geht's dann weiter. Gibt aber natürlich auch Menschen, die man wieder auf die Straße zurückentlassen, einfach weil es vielleicht gar keine Möglichkeiten gibt oder weil der Mensch das so möchte. Bei der Langzeitpflege ist es so, kann man sich so ähnlich vorstellen wie in einem Pflegewohnheim, dass die Menschen einfach auf Dauer bei uns sind und gepflegt werden. Da hätten wir sehr viele Anfragen, da gibt es wirklich viel Bedarf an Menschen, die Langzeitpflege brauchen, die nicht anspruchsberechtigt sind, die irgendwie aus dem System fallen. Da können wir gar nicht so viel abdecken, wie es Anfragen gibt, leider, ja, im Moment.
Wie viel können Sie abdecken?
Wir haben 3 Langzeitpflegebetten, 3 Übergangspflegebetten und 2 Hospizbetten, also in Summe 8 Betten. Das ist einfach schon das, was baulich vorhanden ist, da können wir gar nicht viel dran rütteln. Aber für den Start ist das gut, und das ist jedes Bett besser als kein Bett. Und wir hoffen ja drauf, dass dann irgendwie das auch gesehen wird von der Politik, von der Förderlandschaft, von der Gesetzgebung, dass es da Bedarf gibt. Und wer weiß, vielleicht kann man in ein paar Jahren dann doch alle abdecken, die was brauchen. Wäre schön.
Im Hospiz ist es klar, da gibt es keine Entlassung, sondern das ist bis ans Lebensende. Langzeitpflege ist wahrscheinlich auch unbegrenzt, nehme ich an.
Ja.
Und die Kurzzeitpflege hat das eine Dauer und bis dann muss eine Lösung gefunden werden für die Menschen. Oder wie ist das?
Ja, also 6 Wochen haben wir uns intern festgelegt. Also dass wir sagen, nach 6 Wochen evaluieren wir noch einmal. Und wir sind dann aber flexibel, weil, wie gesagt, jeder Fall ist dann wieder so, wie soll ich sagen, so individuell, dass wir dann schon immer schauen, was braucht es denn noch. Also wir ziehen da keine harte Linie nach 6 Wochen, weil sich die Menschen ja auch innerhalb der Zeit, wo sie bei uns sind, verändern. Also da kann es dann sein, dass jemand kommt wegen einem gebrochenen Bein und dann beschließt er aber gleichzeitig, dass er jetzt zum Trinken auch aufhört und dann können wir ihn jetzt nicht in der heißesten Phase seines Entzugs wieder vor die Türe setzen. Also da ergeben sich dann manchmal Dinge, aber prinzipiell so 6 Wochen. Wir haben aber auch Leute, die einfach nur mal eine Woche da sind oder 3 Tage da sind oder so. Ja.
Du hast vorher angesprochen, dass dann hoffentlich einmal die Politik oder auch die Förderlandschaft darauf aufmerksam wird. Wie ist es heute finanziert? Bekommt ihr Zuschüsse, Förderungen von der öffentlichen Hand?
Ja, Gott sei Dank. Mehr per Zufall sind wir da auf. Also ist uns da eine Ausschreibung des Bundessozialministeriums aufgefallen, die dafür da war, soziale Innovationen zu fördern. Und zwar noch ein bisschen spezifischer, die Skalierung von sozialen Innovationen. Und da sind wir zufällig reingefallen und da wurden letzten Sommer 12,5 Millionen ausgeschrieben. Österreichweit wurden Projekte eingereicht und wir sind zum Zug gekommen, was uns überrascht hat und was uns gefreut hat. Und jetzt sind wir derzeit bis Mitte 2026, so ist der Rahmen, der vorgegebene, über dieses Projekt des Bundessozialministeriums gefördert und gelten damit auch als österreichweites Pilotprojekt. Also unsere Aufgabe soll es auch sein, da, ich sehe es immer ein bisschen so wie ein, da ist so ein Dschungel vor uns, weil da gibt's noch nicht wirklich einen Weg. Es gibt Wege für Krankenhäuser, es gibt Wege für Obdachloseneinrichtungen, es gibt Wege für Pflegewohnheime und wir sind da irgendwo etwas Neues dazwischen und da müssen wir jetzt so unseren eigenen Weg ein bisschen schlagen in diesem Dschungel. Werden da gut unterstützt vom Sozialministerium, also es ist uns auch erlaubt, ihr Wege zu gehen und wieder zurückzukommen, andere Dinge auszuprobieren. Ergebnis soll sein, dass wir ein Handbuch schreiben, das dann auch weitergegeben werden kann. Eben an andere interessierte Einrichtungen, Organisationen, die sagen, sowas möchte man auch machen, sowas möchte man auch umsetzen. Und Bedarf gibt's ja österreichweit in allen Bundesländern. Das besonders in den Bundeshauptstädten, weil sich das Thema Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit dort einfach sammelt. Das sind einfach Anziehungspunkte aus verschiedenen Faktoren heraus. Aber das Ziel soll sein, dass wir auch Nachahmer und Nachahmerinnen finden.
Und das Sozialwesen ist ja eigentlich finanziert über das jeweilige Bundesland in Österreich.
Ja.
Dass da jetzt eine Förderung vom Bundessozialministerium kommt, ist ja eigentlich ein bisschen ungewöhnlich, würde ich fast sagen. Eine Regelfinanzierung aus dem Landesbudget oder Landesgesundheitsfonds oder was auch immer es da gibt, ist derzeit nicht vorgesehen in der Steiermark, oder?
Nein, also wir haben schon eine Förderung vom Gesundheitsfonds für das Hospiz. Eine Art, quasi eine Basisförderung. Also es deckt bei weitem nicht alle Kosten ab, aber ungefähr 50% der im Hospiz anfallenden Kosten für die beiden Betten sind damit abgedeckt. Regelfinanzierung in dem Sinn ist es auch nicht, sondern es wurde halt zur Verfügung gestellt, dankenswerterweise, dieses Geld. Das ist so ein bisschen die Krux an der Sache. Wir fallen nirgends rein. Also es gibt einmal keinen gesetzlichen Rahmen, wo wir sagen, diese Art von Einrichtung sind wir und damit ist automatisch dieses Ressort zuständig und damit ist automatisch diese Fachabteilung zuständig und dort schicken wir jetzt einen Antrag hin, sondern wir sind eine Einrichtung sui generis, da beißt sich ein bisschen die Katze so in den Schwanz, ja. Also wo kein gesetzlicher Rahmen, da keine Förderung, wo keine Förderung, da kann man es dann wieder auch nicht umsetzen. Wir lobbyieren, wenn man das so nennen kann, also, und versuchen einfach zu reden mit dem Land, mit der Stadt, mit dem Bund weiter und zeigen einfach den Bedarf auf. Deswegen machen wir auch solche Kampagnen, Werbekampagnen, große Eröffnungsveranstaltungen, einfach um Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. So quasi, da braucht's was, da gibt's jetzt einen Vorschlag von uns und wie wär's, wenn wir da alle zusammenschauen, dass wir das vielleicht auf Dauer etablieren können und auf Dauer finanzieren können. Das ist so im Werden. Garantie gibt's keine und momentan ist leider die Situation schwierig. Finanziell wird gerade sehr viel gestrichen in der Steiermark im Sozialbereich. 2026 sind die Budgets ganz knapp im Gesundheitsressort und auch im Sozialressort. Für 2027 haben wir schon wieder ein bisschen mehr Hoffnung.
Aber das heißt, ihr seid umso mehr auf Spenden angewiesen, aus der Zivilbevölkerung oder von Unternehmen, Charity in dem Sinne, wie du es auch in den USA kennengelernt hast.
Genau, absolut. Also alles, was wir irgendwie gratis aufstellen können oder an Sachleistungen kriegen, an ehrenamtlicher Mitarbeit, an Geldspenden, nehmen wir gern, weil wir damit sparen können und dann dieses vorhandene Geld vom Sozialministerium einfach noch länger ausreicht. Also alles, was wir sparen, haben wir hinten raus länger zur Verfügung. Deswegen, obwohl wir jetzt diese Finanzierung haben, können wir uns jetzt nicht zurücklehnen und sagen, gut, wir sind jetzt ausfinanziert, fein, leider nicht. Also das Geld ist jetzt da und je sparsamer wir sind, desto länger können wir die Einrichtung betreiben und desto mehr Zeit bleibt uns, eine Anschlussfinanzierung aufzustellen. Also Spenden und Sparen, so, das ist so ein bisschen die Spenden
und Sparen. Du hast vorhin das Wort Werbekampagne erwähnt und ihr konntet ja den österreichischen Musiker Paul Pizzerra dafür gewinnen. Ja. Wie seid ihr zu ihm gekommen oder wie?
Das war ein großes Glück, dass er uns unterstützt. Ich habe seinen Manager schon gekannt, weil ich einmal für das Winzi-Dorf eine Spendengala mit verschiedenen Musikern organisiert habe vor ein paar Jahren. Und damals war aber ausgeschlossen, dass Paul Pizzerra auftritt, weil das ist alles zu klein und so. Aber da sind wir dann noch einmal auf den zu und haben dann wirklich halt über verschiedene Kanäle probiert und haben gesagt, da braucht man wirklich wen, der Mut hat, der dieses Thema Obdachlosigkeit, Sterben, Armut, also diese doch schweren Themen an die Öffentlichkeit bringen will und damit auch sein Gesicht und seinen Namen verbinden will. Also das braucht schon ein bisschen Mut. Das ist nicht so leicht, wie wir sammeln jetzt Spenden für Bäume oder für Kinder oder für Tiere oder so. Und der Paul hatte diesen Mut, das zu tun und sind ihm irrsinnig dankbar dafür, weil es einfach hilft, das Thema aus dieser Nische zu holen, weil er hat nochmal ganz eine andere Reichweite, als wir mit dem Thema jemals haben könnten. Ne? Spricht nochmal ganz andere Leute an, quer durch die Gesellschaft, alle Altersgruppen.
Er sagt auch, ich habe ein Video mit ihm auf der Homepage, das habe ich gesehen, da sagt er auch, 27 Cent am Tag reichen als Spende, das geht sich aus, sagt er. Und ich habe mich dann gefragt, wie geht sich das denn für euch aus? Weil jetzt natürlich für Menschen können 27 Cent spenden, aber von 27 Cent ist ja noch kein Pflegebett bezahlt, nehme ich an.
Nein, da brauchen wir mehrere 27 Cent. Er spricht damit dieses Modell der Patenschaften an. Wir haben einen Patenkalender online, wo man eine Patenschaft für 99 Euro im Jahr übernehmen kann und runtergebrochen sind es dann eben nur 27 Cent am Tag. Und Patenschaften sind ein wichtiger Pfeiler unserer Finanzierung, weil die eben jedes Jahr wiederkommen. Also ich übernehme einen Tag, zum Beispiel meinen Geburtstag, und zahle da 99 Euro ein. Und da haben wir jetzt schon einige Paten, bei Weitem noch nicht genug, aber damit haben wir einen kleinen Sockelbetrag, mit dem wir fix wieder rechnen können für nächstes Jahr. Und das hilft uns enorm, wenn der Paul zum Beispiel in seinem Podcast zwischendurch diese Patenschaften anspricht, dann merkt man das gleich, indem wir dann eine Reihe von neuen Patinnen haben, die dann so reintrudeln. Also ja, man kann bei uns eine Patenschaft übernehmen, wir freuen uns sehr. Man kann die Patenschaft auch, wenn 27 Cent zu wenig sind, sage jetzt gleich mal dazu, kann man auch mehr spenden. Also man kann auch eine Patenschaft um 400 Euro übernehmen. Also das ist alles. Und ja, wie er sagt, es geht uns gut und ich finde, das trifft eigentlich für Österreich schon zu im Vergleich. dass uns eigentlich schon wirklich gut geht und wir könnten uns als Gesellschaft das schon leisten, diese Menschen mitzutragen, durchzutragen, für sie Geld überzuhaben, dass die auch einen Platz haben, wo sie in ihren schwierigen Phasen sein können. In der Phase der Krankheit, in der Phase des Sterbens sollte in Österreich eigentlich niemand damit konfrontiert sein, dass er allein ist. Ja. Mhm. Also das soll sich ausgehen. Und das spricht der Mann, 27 Cent, das geht sich aus für uns.
Aber diese 99 Euro für die Patenschaft eines Tages decken ja auch noch nicht eure Kosten. Das ist jetzt zwar eine kleine Einrichtung, aber mit 99 Euro am Tag kommt man nicht recht weit. Oder reicht es?
Nein, es reicht nicht. Also wir einigen uns da einfach nur auf einen Betrag, wo wir sagen, der ist vielleicht noch irgendwo da in dem Bereich, dass sich die Leute das leisten wollen und können und nicht abschreckend hoch ist. Und alles andere versuchen wir dann durch kreative Aktionen aller Art noch reinzukriegen. Ja? Oder einfach auch durch ganz klassische Aktionen wie Erlagscheinbeilage im Sonntagsblatt oder wir veranstalten irgendwo ein kleineres Konzert oder jetzt eben diese Wunscharmbänder, die wir in Graz jetzt einmal als Pilot verkaufen und schauen, kommt da was rein. Ja, also man muss schon immer am Ball bleiben und immer wieder was Neues ausprobieren und ja, Testballons wagen, weil man weiß da auch nie bei diesen Fundraisern, wenn man es das erste Mal macht, geht es auf, geht es nicht auf, wie kommt es an? Man muss da schon sehr genau schauen, wie viel investiere ich da an Geld und Zeit und wie hoch ist das Risiko. Aber bis jetzt, letztes Jahr ist es gut gegangen, da freuen wir uns. Da haben wir sogar wieder ein bisschen Rückstellungen bilden können, also ein bisschen was auf die Seite, nicht viel, aber ein bisschen. Und das ist ein gutes Zeichen und ich hoffe, es geht auch heuer wieder auch gut. Ja.
Und diese Arbeit, die da geleistet wird, ist ja hochprofessionelle Arbeit. Also da kann man ja nicht einfach so, gerade im Hospizbereich oder auch in der Pflege, hingehen und sagen, das mache ich jetzt ehrenamtlich, ja, genau. weil ich gerade so gut drauf bin. Ja. Das heißt, ihr braucht Fachkräfte, ihr braucht aber wahrscheinlich trotzdem auch Ehrenamt oder sind es Fachkräfte, die dort ehrenamtlich arbeiten? Wie stellt ihr diese Leistung auf?
Ja, genau. Also es ist eine Kombination aus all dem, was du jetzt genannt hast. Wir kommen aber nicht umhin, fix angestellte Fachkräfte zu haben, weil wir einfach 24 Stunden, 7 Tage die Woche Menschen betreuen. Und da können wir es uns auch nicht leisten, im Falle von Ausfällen dann jemanden zu haben. Das geht bei obdachlosen Einrichtungen einfacher. Da kann ich dann sagen, okay, der Nacht ist das unbesetzt, jetzt hole ich mal schnell einen Studenten. Das geht bei uns nicht. Wir brauchen dann schon wirklich die Leute, die Ausbildung haben. Also es decken bei uns 24-Stunden-Betreuerinnen viel ab. Wir brauchen aber auch diplomierte Krankenpflege. Wir brauchen Fachärzte aus dem Bereich Hospiz und Palliativ, die von den Elisabethinen zur Verfügung gestellt werden, aber auch im Rahmen ihrer Tätigkeit hier und in ihrer Arbeitszeit. Dadurch entstehen natürlich Kosten. Also der Großteil der Kosten, die wir haben, sind Personalkosten. Und das ist auch gut und wichtig, weil das ist das, was wir anbieten, ist eben die Arbeit am Menschen, die Leistung am Bewohner, an der Bewohnerin. Und der Rest wird dann ehrenamtlich abgedeckt. Und wir haben Gott sei Dank vor gar nicht allzu langer Zeit für Himmelshaven Care ein Ärzteteam gewinnen können, das ehrenamtlich zu uns kommt. Also die kommen einmal in der Woche und als Hausärzte, sind niedergelassene ÄrztInnen im Bereich Allgemeinmedizin, Innere Medizin und ein Turnusarzt, der jetzt bald fertig wird. Und die versorgen dann dort die Menschen, die helfen. Also die schreiben Rezepte, Dinge dieser Art. Da braucht man eben dann das Fachpersonal. Das hilft uns natürlich enorm, wenn jemand den Willen hat und die Zeit findet, neben einer Ordination und neben einer Familie, dann sowas ehrenamtlich regelmäßig zu machen. Und das tun die, Gott sei Dank. Aber Ehrenamt ist ein breiter Bereich bei uns. Also da gibt's Leute, so wie heute Nachmittag, kommen einfach ein paar junge Menschen vorbei und helfen uns, die Dinge, die wir aus dem Lager entrümpelt haben, zum Schrottplatz, zur Schutthalde zu führen. Da braucht man jetzt keine Profis, aber da braucht man Hände und Leute, die das wollen und die das tragen und die auch noch Freude dabei haben. Und die gibt's Gott sei Dank auch. Und dann braucht man Menschen, die einfach unsere Bewohner besuchen, mit denen einmal was spielen oder einfach nur reden. Ja, wir freuen uns auch, wenn jemand kommt und im Garten ein bisschen sich um die Blumen kümmert. Also von bis. Wir setzen die Menschen so ein, wie sie zu uns kommen. Je nachdem, wie viel Zeit sie haben, was sie in Ausbildung mitbringen, was ihr Interesse ist. Und da sind wir auch noch am Aufbauen, aber wir haben da auch schon wirklich einige sehr nette, engagierte, ehrenamtliche MitarbeiterInnen. Gott sei Dank, ja. Und einen ehrenamtlichen Psychiater, der kommt einmal im Monat, der auch ein, wie soll man sagen, kampferprobter Veteran ist und viele Jahre schon im Gefängnis gearbeitet hat als Psychiater und jetzt den auch nicht so leicht jetzt was schreckt. Aber das ist bei uns ja auch. Man darf sich halt nicht so leicht schrecken vor den Dingen.
Und wie finden die Ehrenamtlichen zu euch? Oder ihr findet sie? Wie kommt, oder schreibt ihr das aus? Wie suchen wir ihn? Oder wie macht ihr das?
Ja, also diese Kampagne hat geholfen. Dieses Lass mich nicht alleine sterben. Da hat es einige Anrufe gegeben. Jetzt bin ich da schon so oft beim Plakat vorbeigeradelt und jetzt haben wir gedacht, ich rufe euch einmal an, weil eigentlich würde ich gerne mithelfen. Dann verschiedenste Kanäle. Die Mutter von Paul Becerra ist eine unserer ehrenamtlichen MitarbeiterInnen. Die ist über den Paul zu uns gekommen, weil er ihr erzählt hat. Ja, jetzt diese jungen Leute, die heute am Nachmittag kommen, haben selbst einen kleinen Verein gegründet, wo sie Sommerfeste machen für obdachlose Menschen und irgendwie sind die auf uns aufmerksam geworden und haben einfach angerufen und gesagt, braucht ihr was, womit können wir euch helfen? Wie gesagt, mit Hand-Sanitizer montieren an den Wänden wäre super und zur Schutthalde fahren. Und die waren dann gleich, ja, passt. Passt.
Ja. Diese Kampagne Lass mich nicht allein oder Lass mich nicht allein sterben, ja. Die ist ja relativ neu. Die habt ihr, glaube ich, letztes Jahr im Herbst mal gelauncht. Wie ist es zu dieser Kampagne eigentlich gekommen? So eine Kampagne ist auch sauteuer, wenn man das wirklich in der ganzen Stadt mit Plakaten affischiert. Ja. Wie ist es dazu gekommen und wie habt ihr diese Kampagne auch finanziert?
Ja, also das war halt auch einfach anklopfen und betteln und damit habe ich Gott sei Dank überhaupt kein Problem. Das mache ich gerne und ich weiß ja, für wen ich es mache und warum ich es mache und habe dann aber auch einfach viel Glück gehabt. Wir haben da die erste Werbeagentur, die wir gefragt haben und das war die größte in Graz und die renommierteste, hat einfach ja gesagt, ja, wir unterstützen euch dabei. Wir machen das pro bono und die haben uns dann alle Kreativleistungen gratis zur Verfügung gestellt. Und das war mir erst, während wir es gemacht haben, dann bewusst, wie viel Arbeit das ist, die uns da gratis zur Verfügung stellen. Also die haben einerseits bei dem ganzen Marken- oder Namensrelaunch geholfen, der notwendig war, haben den Namen kreiert, haben das Logo kreiert, haben dann Plakatentwürfe gemacht, immer in Abstimmung mit uns, haben die ganze Homepage aufgesetzt für uns, Folder gemacht, die wir dann auflegen haben können. Also diese ganzen Leistungen sind von dieser Werbeagentur Rittler und Co. gekommen und die Zusammenarbeit war von Anfang bis Ende eigentlich immer nur angenehm und positiv und professionell. Also wir sind dort nie auch nur einmal so quasi zweitrangig behandelt worden, obwohl wir keinen Groschen bezahlt haben. Also es war wirklich, wirklich, also denen bin ich nach wie vor wahnsinnig dankbar, dass sie das gemacht haben. Und dann haben wir halt weiter angeklopft bei Unternehmen, die Werbeflächen anbieten. Haben gesagt, wir haben jetzt diese Kampagne, wir haben den Paul Becerra, der uns unterstützt, wir haben Rittler & Co., die Plakate professionell machen. Würdet ihr uns auch Werbeflächen gratis zur Verfügung geben? Und es ist dann immer leichter, je mehr man dann schon zusammen hat, desto schneller sagt dann auch wer anderer ja. Und da haben uns dann auch noch der Ankünder eben unterstützt und Kartnick Werbeprofi. Und da sind wir eine Zeit lang letztes Jahr dann Steiermark weit vertreten gewesen und Anfang des Jahres dann noch einmal in Graz. Gezahlt haben wir dann nur die wirklichen Druckkosten und die Montagekosten. Also alles, worauf diese Firmen sitzen geblieben wären an Kosten, die haben wir dann übernommen und der Rest war tatsächlich gratis. Ja, es ist es gibt einfach wirklich nette, gute Leute da draußen, die da einfach mittun, wenn man anklopft. Und das ist einfach großes Glück. Ja. Das ist, mehr ist es nicht.
Mhm. Ja. Also man muss quasi den Mut haben, zu fragen, und dann wird einem geholfen. So, die Botschaft kommt so ein bisschen rüber bei mir.
Ja, und man darf sich nicht entmutigen lassen, wenn es einmal nett ist, weil das natürlich einfach auch dazu gehört. Aber ja, genau.
Du hast vorher noch gesagt, wenn Paul Pizzerra in seinem Podcast diese Spendenmöglichkeiten anspricht, also diese Tagespatenschaft beispielsweise, dann wirkt es. Ja. Das heißt, Paul Pizzerra trägt diese Kampagne auch weiterhin mit und unterstützt den Himmelshafen auch weiterhin.
Genau, also er ist unser Botschafter sozusagen. Er mag den Namen selber nicht so gern, aber mir ist jetzt noch nichts Besseres eingefallen. Also unser Botschafter, der uns unterstützt. Ja, wir können ihn einfach anrufen oder antexten, wenn wir sagen, du magst damit, du magst dort. Er ist jetzt zeitlich wahnsinnig ausgebucht. Ja, das ist bei diesen Stars einfach auf dieser Ebene dann schon der Fall, dass der entweder in irgendeinem Filmdreh gerade ist oder auf Tournee oder so. Aber wir versuchen es dann halt möglichst früh einzutakten, und er ist super flexibel, wenn er sein kann, und unterstützt uns dann auch weiterhin. Ja.
Großartig.
Ja, freuen wir uns auch sehr.
Und der Himmelshafen Hospiz und Care ist ja aber nicht hier am Standort des Krankenhauses der Elisabethinen, sondern ein bisschen disloziert an einem anderen Standort in Graz. Wo ist denn das genau? Kennt man das als Grazer? Kommen da Leute vorbei?
Ja, der Standort ist eigentlich gar nicht so schlecht. Also wir sind in St. Leonhard, so ein bisschen eingeklemmt zwischen dem LKH, was für uns Vorteile hat, weil Notaufnahme gleich in der Nähe, dann Friedhof, den wir auch immer wieder mal brauchen, und daneben das Winzidorf, eine Obdachloseneinrichtung, die es schon seit 30 Jahren gibt in Graz, und das Ganze ist auf den Gründen der Kirche von Kirche St. Leonhard. Ja, das passt dort eigentlich gut. Wie gesagt, die bauliche Einschränkung ist ein bisschen das, womit wir manchmal hadern, weil wir mehr Anfragen haben, als wir bedienen können. Aber gerade im Care-Bereich, also vor allem im Care-Bereich eigentlich, ja, dort draußen sind wir. St. Leonhard, Adresse Riesstraße 6. Man kann uns auch jederzeit ein E-Mail schreiben und einfach vorbeikommen. Wir freuen uns, wir zeigen es gern her. Wir wollen offene Türen haben. Und ist eigentlich vom Stadtzentrum auch mit der Straßenbahn in 10 Minuten erreichbar, mit dem Radl netto. Also Graz ist ja nicht so groß. Es ist durchaus zentral.
Mhm. Du hast vorher viel vom Fundraising erzählt. Hast du denn die Idee für diese Projekte, oder wie kommt sie dazu? Weil das stelle ich mir ja auch noch herausfordernd vor. Es muss etwas sein, was man durchführen kann, was aber irgendwie vielen Leute aufmerksam macht. Es sollte natürlich auch Spenden bringen. Sind das deine Ideen, oder wie kommt sie dazu?
Das sind meine Ideen, also wenn ich mir genug Freiraum schaffe zwischendurch, dann kommen die, Gott sei Dank. Also nicht, weil ich total im Alltagsgeschäft gerade untergehe, aber ja, in Zeiten, wo es ein bisschen ruhiger zugeht, überlege ich mir halt einfach wieder, was könnte man machen, was wird gehen, was wäre umsetzbar, mit wem wäre es umsetzbar, weil es braucht dann wirklich immer, so wie jetzt diese kleine Ampert-Aktion, da braucht es immer so ein bisschen ein kleines Dorf, die da mittun, ja. Da gehe ich dann halt zu einem Freund und frage, wie schaut's aus, würdet ihr das bei euch aufstellen, in eurer Gastro, und frage den nächsten Freund, wie schaut's aus, kannst du uns solche Armbänder besorgen mit dem und dem Logo und so weiter, ja. Also einfach die Punkte verbinden, wie so ein, kennst das ja, oder? So malen nach Zahlen. Ja. Wen kenne ich alle? Was würde Sinn machen? Wie viel Zeit habe ich? Und was kostet wie viel? Und dann diese Punkte verbinden und schauen, dass man daraus ein Projekt macht.
Ja. Wenn man sowas Neues aufstellt oder immer wieder neue Ideen generieren muss, dann braucht man ja Inspiration. Und das bringt mich zur letzten Frage unserer Podcast-Folge. Nämlich, was ist in deinem Leben deine Inspirationsquelle, oder woher nimmst du Inspiration?
Ja, das gestern ja auch schon kurz angedeutet. Meine Inspiration oder meine Quelle ist natürlich schon mein Glauben einfach. Und, Und da ganz im Besonderen der Franziskus, immer schon seit ich ein Kind war, war diese Statue in Villach vor dem Franziskanerkloster mit dem Franziskus einfach etwas, was sich bei mir eingeprägt hat. Und sein ganzes Leben hat für mich einfach viele Episoden, zu denen ich irgendwie Verbindung spüre, ja, zu denen ich relaten kann. Jetzt auf, einfach so dieses, zuerst diese jungen Jahre, wo er eher so wild ist und so ein bisschen so ein Party-Tiger und feiert und im Wohlstand lebt und das aber in dem nicht die Erfüllung sieht und dann einfach auch dieses Gott in allem sehend, ja, das ist für mich so was ganz Zentrales, ja, also in der Natur Gott zu finden, das ist auch etwas, was mir immer wieder Ruhe gibt, und Gott aber auch in den Ärmsten und Schwächsten der Gesellschaft zu sehen, und die große Inspiration, die er mir liefert, ist, dass er ja so sehr irgendwie sein Herz für diese Menschen öffnet, dass er jegliche Abscheu verliert, die er zuerst hatte, nicht vor Aussätzigen, und sich das sogar ins Gegenteil umwandelt, dass er das Bedürfnis hat, diesen Menschen zu umarmen. Und das finde ich einfach unglaublich schön, und das ist natürlich wahnsinnig ein hohes Ziel, aber es ist einfach ein leitender Nordstern sozusagen. Ja,
ja, danke, liebe Fanny. Ja. Danke für deine Arbeit, danke für deine Zeit hier bei uns im Podcast und für die vielen Gedanken und Geschichten, danke, die du erzählt hast.
Ja, danke euch.
Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir danke fürs Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es wie immer auf www.die-elisabethinen.at, also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen, oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast@die-elisabethinen.at oder auf Instagram. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine 5-Sterne-Bewertung.
Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.